Stark gegen Rassismus. Aktivismus im Fokus. Ein Podcast präsentiert von Fidelité Niuenchuti Mukwanesa vom Aktionsfonds Stark gegen Rassismus. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, zwei ganz besondere GästInnen begrüßen zu dürfen, Timea Kapuschnianu und Thomas Lindenberg. Timea ist Sozialarbeiterin und arbeitet für den Verband Romano Somal e.V. mit einem besonderen Fokus auf Kinder- und Jugendarbeit sowie auf Mädchenarbeit. Thomas kommt aus der Kunst und engagiert sich gemeinsam mit Romano Somal e.V. für Kinder- und Jugendbildung, insbesondere im Bereich kulturelle Bildung. Beide sind Gadje, also nicht Romja, arbeiten aber eng mit der Romja-Community zusammen und setzen sich gemeinsam für ihre Rechte, Sichtbarkeit und Emanzipation ein. Mit dem Projekt Antirassistische Bilder, Jugendkino und Theater in Torgau Nordwest hat sich die Projektgruppe, geleitet von Timea und Thomas, beim Aktionsfonds beworben und bietet nun seit über einem Jahr ein Jugendkino- und Kunstprojekt an. Und heute sprechen wir über ihre Arbeit, die Herausforderungen und Erfolge des Projekts. Und darüber, warum kulturelle Bildung und geschützte Räume für junge Romja so essentiell sind. Schön, dass ihr da seid.
Danke, schön da zu sein.
Danke, hallo.
Kulturelle Angebote für Jugendliche sind in kleineren Städten begrenzt. Aber gerade in Torgau scheint es für junge Romja kaum Möglichkeiten zur Teilhabe zu geben. Ihr habt das geändert. Erzählt uns, wie ihr auf die Idee gekommen seid, dieses Projekt zu gründen und vielleicht auch, welche Herausforderungen ihr am Anfang bewältigen musstet.
Also es ist schon ein sehr wichtiger Punkt, dass es generell im ländlichen Raum und im ostdeutschen ländlichen Raum es sehr wenig Angebote gibt für Kinder und Jugendlichen. Diese Kontextualisierung ist sehr wichtig. Hinzu kommt bei den Kindern und Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, die Romnia sind, die sehr starke Diskriminierung, die sie erfahren, die mit Rassismus zu tun hat, aber auch mit Armut und Isolation. All diese Dinge, also die Armut und der Rassismus, die Diskriminierung, die sie im Alltag erleben, führen dazu, dass sie kaum Zugänge haben zu Angebote, so gut wie keine eigentlich. Und in diesem Kontext arbeiten wir zusammen seit 3-4 Jahren. Und zu dem Projekt Antirassistische Bilder kamen wir dazu aufgrund eines anderen Projektes, was wir 2023 durchgeführt haben. Im Rahmen von diesem anderen Projekt haben wir ein Wochenende mit den Jugendlichen verbracht und uns ausgetauscht zum Thema Fremd- und Selbstbezeichnung. Und im Rahmen von diesem Angebot haben die Jugendlichen zum ersten Mal sich geöffnet uns gegenüber in Bezug auf ihre Rassismuserfahrungen. Da haben sie uns die Frage gestellt, wie sie mit dem Rassismus, den sie erfahren, umgehen können, ohne mit Gewalt darauf zu reagieren. Also für sie bedeutet Rassismus teilweise auch ganz konkret physische Gewalt und aber auch sehr viel Wut, die in ihnen aufkommt, die oft zu Gewalt führt. Und das ist ein großes Problem, auch wenn sie noch teilweise unter 16 sind oder unter 14, haben sie teilweise schon Schwierigkeiten mit der Polizei oder mit dem Gesetz. Das führt zu noch mehr Probleme. Deswegen ist die Frage sehr ernst gemeint. Was können sie machen, außer mit Gewalt darauf zu reagieren? Daraufhin haben wir gesagt, okay, beziehungsweise eine Referentin, die dabei war, die ähnliche Erfahrungen in ihrer eigenen Jugend gemacht hat, hat gesagt, damals haben wir Räume für uns geschaffen, in denen wir uns sicher fühlen, in denen wir eine Alternative für uns schaffen zu dem, was draußen uns angeboten wird. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen einen Raum regelmäßig, wo man sich treffen kann, zusammen Zeit verbringen kann, eine gute Zeit zusammen verbringen kann und sich austauschen kann.
Ja, das klingt wirklich berührend zu hören, was die Jugendlichen da durchmachen müssen und aber auch nach einer Herausforderung. Timea, hattet ihr am Anfang so das Gefühl, puh, wo fangen wir da an oder lief das von Anfang an reibungslos mit dem Projekt?
Thomas hat schon sehr viel dazu erzählt und sehr gut zusammengefasst. Wir hatten ja schon diese Arbeit mit den Jugendlichen angefangen und wir haben auch schon Kontakt zu ihnen gehabt und bauen diese Beziehungen schon seit Jahren auf. Und es ist nicht etwas, was von einem Tag auf den anderen passiert. wir achten auch sehr darauf, dass es etwas ist, was wir anbieten, dass es etwas ist, was den Wünschen der Jugendlichen entspricht und quasi auch die Methoden, die richtigen oder die guten sind. Also vielleicht gibt's ja mehrere richtige Methoden. Und was Thomas schon vorhin gesagt hat, ist durch Film und so ein offenes Treffen, was regelmäßig stattfindet, wovon sie immer wissen, wann das stattfindet, ist es ein gutes Format, diesen Raum zu schaffen oder diesen Raum irgendwie darbieten zu können, wo sich die Jugendlichen auch treffen können, wo sie ja irgendwie nicht bei jemandem zu Hause sind, wo es irgendwie ein ganz anderer Raum ist, als was sie sonst haben und nicht auf der Straße, sondern geschlossen und sicher. Und das war auch die Idee so ein bisschen dahinter, das durch Filme, Filmabende anzubieten. Ich glaube, das lief schon von Anfang an ganz gut und es wurde sehr willkommen geheißen und es war etwas, was allen Spaß gemacht hat und immer noch Spaß macht und allen wichtig ist, dabei zu sein, egal wie müde sie sind oder wie die Woche war oder wie auch immer. Wir machen das immer jeden letzten Freitag im Monat und auch eher am Nachmittag. Also wir fangen so 16, 17 Uhr an, dass dann alle auch dabei sein können. Und es geht auch bis später am Abend, so 21 Uhr manchmal. Und das ist etwas, was wir auch mit den Eltern auch manchmal besprechen mussten am Anfang. Also es gab am Anfang immer so die Anrufe von den Eltern, wo ich oder Thomas sagen mussten, wo die Jugendlichen sind, was wir da machen und dass sie auf jeden Fall sicher sind. Sie wurden am Anfang auch manchmal abgeholt von älteren Geschwistern oder Elternteile. Also es war für die Eltern auch so ein bisschen diese Unsicherheit, was machen ihre Kinder, ihre jugendlichen Kinder Freitagabend in dem Stadtteil, weil viele würden das ihren Kindern nicht erlauben, nach 18 Uhr irgendwie draußen rumzuhängen. Und da haben wir auch teilweise die Eltern zu Hause besucht am Anfang und haben ihnen erzählt, was wir machen. Aber das war für uns nicht die Hürde, also es war eher irgendwas auch Schönes dabei, Kontakt aufzunehmen mit den Eltern, dass sie uns kennenlernen. Viele kannten uns aber auch schon, auch telefonisch einfach mit ihnen zu sprechen. Vielleicht war das so ein bisschen waren das so Sachen, die vielleicht ein bisschen schwieriger waren, sozusagen, in Anführungszeichen, aber es war eigentlich kein Problem und das hat es ermöglicht, dass die Jugendlichen dann auch regelmäßig kommen und ich diese Telefonate zum Beispiel nicht mehr geführt habe, so nach dem zweiten, dritten Mal. Ja, es ist ganz gut angelaufen und es ist etwas, was sehr gut läuft.
Das sind ja wirklich gute Nachrichten, dass auch etwas einfach sein kann.
Ja.
Wie würdet ihr sagen, hat sich das Projekt entwickelt und wird es sich weiterentwickeln?
Also das Projekt lief jetzt über Stark gegen Rassismus seit November 23 und es war auf jeden Fall sehr gut. Wir haben es jeden Monat gemacht. Ich glaube, außer in den Sommerferien haben wir mal ausfallen lassen. Dafür haben wir 2 Termine im Oktober gemacht, auch zum Halloween 1 extra. Und ja, das war auf jeden Fall ist ein sehr gutes Projekt. Wir wollten das jetzt auch weitermachen. Es ist uns sehr wichtig, dass wir diese Arbeit auf jeden Fall auch weitermachen und nicht unterbrechen. Viele Jugendliche erfahren schon sehr viel in ihrem Leben von, ja, verlassen werden oder wie das ist, dass sich jemand, also selbst wenn jemand von außen kommt und was anbietet, dass das irgendwie nur für eine kurze Zeit ist und dann sind die Leute wieder weg und sie bleiben dann da, wo sie sind, in diesem, ja, Zustand oder in dieser Umgebung ohne Unterstützung oder ohne Anlaufstellen, Personen, die ihnen zuhören oder unterstützen und da sind. Sowas wollen wir nicht machen und wir sind ja auch schon seit 3, 4 Jahren da und es ist eine Arbeit, die uns sehr wichtig und am Herzen liegt und kontinuierlich machen wollen und über unterschiedliche Projekte finanzieren lassen, wenn es geht, wenn nicht auch irgendwie ehrenamtlich, aber vielleicht kommen wir dazu noch. Wir machen das dieses Jahr auch noch weiter und zwar noch ein bisschen mehr. Also mir liegt es auch sehr, sehr am Herzen, dass wir auch mit den kleineren Kindern, also zwischen 7 und 12 auch noch was machen und da wollen wir jetzt auch ein Kino für einmal im Monat für sie anbieten, so einen Kinotermin und eins noch weiter für die Jugendlichen wie bisher.
Das spricht sich wahrscheinlich auch ein bisschen rum dann, wenn die älteren Geschwister da sind.
Genau. Also die kleinen Kinder haben uns auch immer gefragt, wenn sie uns gesehen haben. Also sie fragen mich eigentlich immer, wenn ich da bin, ob es etwas heute gibt, ob ich heute was mache, was für sie ist. Und es ist immer schwer gewesen, den Kindern zu sagen, nein, heute ist was für die Großen. Und dann gucken die immer ganz traurig. Und Kino haben mich auch die Kinder auch schon öfter gefragt, wann sie endlich einen Film schauen können. Und ich freue mich schon nächste Woche in Torgau zu sein und zu sagen, ja, heute ist was für euch. Ja, genau. Und das ist war ein guter Start, so ein Jahr lang das zu machen und zu sehen, dass es gut funktioniert und dass es ein Format ist, wo man sehr ungezwungen irgendwie zusammenkommt und dass es sehr entspannt sein kann und wo die Jugendlichen dann auch manchmal eine Stunde lang irgendwie Musik anmachen und dazu tanzen und quatschen und sich austauschen und wir machen dann den Film vielleicht ein bisschen später an.
Das klingt wirklich nach was Besonderem und du hattest das gerade schon erwähnt, Timea, Ehrenamtlichkeit. Dazu möchte ich dich nochmal kurz fragen, Thomas, welche Rolle spielt denn Ehrenamtlichkeit bei eurer Arbeit?
Ich würde zwei Sachen sagen dazu zum Thema Ehrenamtlichkeit in Bezug auf die Arbeit, die wir machen und vielleicht auch in Bezug auf den Ort, wo wir das machen. Sowohl Timea als auch ich kommen nicht aus Torgau. Wir leben nicht in Torgau, wir fahren dahin. Timea aus Leipzig und ich aus Berlin. Ich habe früher auch in Leipzig gewohnt und ich konnte einfacher jede Woche hinfahren. Jetzt von Berlin aus kann ich maximal zweimal im Monat nach Torgau fahren. Ich mache es auch sehr gerne und ich möchte diese Beziehung und diese Verbindung zu den Jugendlichen und den Kindern nicht aufgeben. Ich finde es wichtig zu sagen, dass die Arbeit, die wir dort machen, auch eine spezielle Arbeit ist und für die es auch Geld braucht, also und gewisse auch Kompetenzen vielleicht zum einen. Deswegen ist es schon so, dass wir versuchen auch immer Geld dafür zu finden, auch Menschen zu bezahlen. Durch starken Rassismus war es möglich. Also es war für mich gar kein Problem, ehrenamtlich das zu machen. Ich war froh, dass das Geld, das wir hatten, auch dafür ausgeben konnten, andere Menschen zu bezahlen, Externe einzuladen mit ihren Kompetenzen, die wir nicht haben. Das war sehr wichtig. Und zum anderen ist es aber auch so, dass es für Ehrenamtlichkeit meiner Erfahrung nach, also wenn es jetzt nicht so eine besondere Situation ist wie bei mir, dann braucht es eine gute Infrastruktur, die es ermöglicht, Menschen in ihrer Freizeit ohne allzu große Verpflichtungen oder Verantwortungen bei solche Projekte mitzumachen. Bisher nicht gelungen, so groß Menschen vor Ort zu involvieren, ehrenamtlich. Das ist ein bisschen ein Traum von mir, weil ich denke, die Menschen sind da. Wir haben gerade nicht die Kapazitäten, so groß Menschen zu involvieren, wobei eben wir schon sehr viel Wert darauf legen, so viele Menschen wie möglich zu involvieren. Es kommen auch mehr und mehr Leute auf uns zu, die gerne was machen wollen. Und auch ganz wichtig, wir versuchen, die Jugendlichen auch zu involvieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei dem Projekt Antirassistische Bilder auch durch die Ehrenamtspauschale es geschafft, einen Jugendlichen als Praktikant zu engagieren. Der wird jetzt uns weiter begleiten, zusammen auch mit einer anderen Jugendlichen. Die werden sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern für das Projekt. Und wir werden auch noch Jugendlichen haben, die uns helfen bei dem Kinderkino. Und das ist besonders wichtig für uns, dass sie auch lernen, Verantwortung für solche Projekte zu tragen, damit sie auch die Erfahrung machen, sie können was machen, auch ohne uns. Sie brauchen uns nicht.
Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ihr seid ja täglich mit den Lebensrealitäten der quasi konfrontiert, auch wenn ihr nicht dort lebt, aber vielleicht auch über die Berichte der Jugendlichen. Welche Herausforderungen begegnen euch damit am häufigsten?
Was ich zu den Menschen erzählen kann, mit denen wir hauptsächlich durch diese Arbeit in Kontakt kommen, also in Torgau Nordwest. Es ist ein Stadtteil, was wir jetzt schon gesagt haben, so der marginalisiert ist, also der ist am Rande der Stadt und ist so ein Wohnblock aus den 80ern, also Wohnblock-Stadtteil. Und da gibt's eigentlich nichts. Es gibt ein Einkaufszentrum in der Nähe und mehr nicht. Im Stadtteil gibt's noch einen sozialen Träger, der Jugendarbeit anbietet. Seit letztem Jahr läuft das wieder ein bisschen besser. Aber sie haben einen Jugendclub, der in einem Container ist. Also das ist jetzt auch nicht groß und kann auch nicht für alle etwas sein.
Stellt man sich nicht so gemütlich vor.
Es ist nicht gemütlich, erstens das. Zweitens ist es direkt neben dem Stadtteiltreff, wo das Ordnungsamt und die Polizei drin sitzen. Und sie müssen dann vorbeilaufen, um in diesen Jugendclub zu gehen. Man kann sich das auch gut vorstellen, dass die Jugendlichen da nicht hingehen, wenn die andere Clique da ist. Und es ist eng, man hat nicht so viel Platz und man kommt da auf jeden Fall in Kontakt mit den anderen, die da sind. Oder sind die kleinen Kinder da und dann ist es doof hinzugehen, weil die nehmen den ganzen Raum ein. Also es ist gut, dass es was gibt, aber es ist lange nicht das, was es eigentlich geben sollte. Und sonst gibt's keine anderen Räume. Was ich noch aber sagen kann, ist, als Verein sind wir da schon seit 2019, also kurz vor Corona, dahin gegangen, um so eine Art Kulturmittlung zu machen, was die Stadt sich so gewünscht hat von unserem Verein. Waren hin und her, wie auch immer. Und irgendwann haben wir uns entschieden, mit den Jugendlichen zu arbeiten, mit den Kindern und Jugendlichen. Aber die Familien sind da auch ja krassen Situationen ausgesetzt. Also sie kommen aus Ländern aus Ost- und Südosteuropa, wo sie da auch sehr schweren systematischen Rassismus erleben. Also sie sind da diskriminiert in allen Bereichen. Die Schule, also Bildung ist da schlecht, oder sie sind da auch, wohnen da auch am Rande der Ortschaften, oder wie. Es ist auf jeden Fall alles nicht so toll, um das schön zu formulieren. Und sie kommen hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland. Sie bekommen hier, und besonders in der Torgauer Gegend, da gibt's ganz viele Fabriken, bekommen sie ganz einfach und schnell Arbeitsplätze, die aber ihre Leben so prekarisieren, dass es auf alle Familienmitglieder auswirkt, in allen Lebensbereichen auswirkt. Und das ist ihre Lebensrealität. Und trotzdem ist es besser als in ihrem Heimatland. Also ich weiß nicht, sehr viele Romnia sind Diskriminierungen ausgesetzt, die sie internalisieren und dann damit leben müssen. Es ist auf jeden Fall immer sehr, sehr schwierig, das durchzubrechen. Ja, und in Torgau arbeiten, ist der größte Arbeitgeber die Fabrik, die Geflügelfleisch produziert. Das ist das billigste Fleisch im Supermarkt sozusagen. Und sie engagieren dann auch irgendwie Leute, die während der Saison arbeiten und kündigen sie von einem Tag auf den anderen. Und dadurch, ja, kommen die Leute in Situationen, die sehr schwierig sind. Also sie bekommen keine Unterstützung vom Jobcenter, weil sie das nicht 3 Monate im Voraus angemeldet haben, dass sie arbeitslos werden. Dadurch wirkt das auf ihre Miete aus und auf ihre also Lebensunterhaltungskosten.
Also es ist wirklich das Leben am Limit.
Also das Leben am Limit, dann hat man noch Kinder und dann ist das alles so eine Spirale, die richtig schwierig ist.
Also das klingt wirklich nach einem strukturellen Problem, was hier dargestellt wird.
Ja, ist es. Und das ist auch eine Schwierigkeit für mich persönlich in der Arbeit, die wir machen, weil wir sehr wenig an diese Strukturen ändern können durch die Arbeit und trotzdem einen Umgang damit finden müssen. In dem Wissen, dass wir nicht in der Situation sind, in der sich die Jugendlichen befinden. Was konkret diese strukturelle Benachteiligung oder Diskriminierung und auch strukturelle Gewalt, die sie erfahren, für eine Hürde ist, für die Arbeit mit den Jugendlichen, würde ich sagen, zeigt sich an 2 Punkten. Einmal in der Bildungsbenachteiligung. Viel Diskriminierung von Romnia Kindern und Jugendlichen im Bildungsbereich auch, angefangen in der im Kindergarten. Also überproportional viele Romnia Kinder und Jugendlichen kommen in Förderschulen, was nichts eigentlich, also auch wenn sie dort nichts zu suchen hätten. Und allgemein, was wir so mitbekommen, ist, dass sie Schule schon sehr stark als einen Ort der Diskriminierung erleben, seitens der anderen SchülerInnen, aber vor allem auch der Lehrkräften, und auf jeden Fall dort nicht gefördert werden. Diese Erfahrung prägt sie und die zeigt sich auch in der Arbeit, die wir mit ihnen machen. Also wir sehen, dass wenn wir sie nach ihrer Meinung fragen, zum Beispiel zu den Filmen, also wenn sie in eine Situation kommen, wo sie befragt werden, eine Blockade entsteht. Weil das ist die Erfahrung, die sie in der Schule machen. Das Gefühl, das sie vermittelt bekommen, ist, sie haben nichts zu sagen. Was sie denken, ist nicht wichtig. Und sie sollen sich eigentlich gar nicht fragen, was sie zu irgendwas denken. Und das ist für mich so eine direkte Wirkung der Erfahrungen, die sie in der Schule machen. Und das zeigt sich bei uns. Und dagegen versuchen wir ein bisschen vorzugehen und mussten immer irgendwelche Wege finden, wie wir diese Blockade abbauen können. Das ist das eine. Das andere ist, dass viele Jugendlichen auch in den Ferien oder wann auch immer sie können, arbeiten gehen. Und das ist schwierig, wenn wir zum Beispiel in den Ferien was anbieten wollen, dann müssen wir berücksichtigen, sie werden irgendwie arbeiten, sie werden nicht da sein. Was mir ein bisschen das Herz bricht, weil ich denke, es sollte nicht sein, vor allem sollte nicht so sein, dass sie diese Arbeit machen. Sie stehen um 2:30 Uhr nachts auf, um dann um 3:30 Uhr den einzigen Bus zu nehmen, um in diese Fabrik zu fahren, obwohl es ihre Schicht erst um 6 Uhr anfängt. Dann arbeiten sie bis 14 Uhr, kommen nach Hause. Und Man muss aber dazu sagen, letzte Woche hatten wir Kino und es waren Ferien und sie haben gearbeitet und sind trotzdem zum Kino gekommen nach der Arbeit, obwohl sie wussten, dadurch schlafen sie weniger.
Das betont ja nochmal, wie wichtig es ist, diesen Raum zu haben, wo man ernst genommen wird, wo man geschützt sich fühlt, wo man einen Austausch hat. Finde ich sehr stark. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Wahrnehmung sich dadurch auch ein bisschen geändert hat auf diese Community, also durch das Projekt, was ihr gerade führt?
Jein. Was ich dazu sagen kann, ist, dass es sich auf jeden Fall vereinzelt was geändert hat, und zwar eher bei den Jugendlichen, und dass es etwas ist, was regelmäßig stattfindet und wo sie auch manchmal auch Mitbestimmungsrecht haben und dass es öfter stattfinden soll und so weiter. Das spricht sich auf jeden Fall in deren Kreisen gut rum. Ich fand es auch sehr schön, dass wir schon von Anfang an Kontakt hatten zu anderen Geschwistern, zum Beispiel ältere Geschwister, die ich noch nicht kannte, obwohl ich ein paar Jahre schon da gearbeitet habe und in Kontakt war zu den Kindern und den, na, sag ich mal, jüngeren Jugendlichen. Und an solchen Abenden sind dann vielleicht auch die älteren Geschwister reingekommen, um zu sehen, was da eigentlich läuft, wo ihre Geschwister hinkommen. Und dadurch hatten wir auch sehr gute Gespräche mit ihnen und haben sie so kennengelernt. Und ich glaube, in den Kreisen der Jugendlichen ist das auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges und etwas, was für sie auch sehr viel bedeutet und wo sie sehr gerne hinkommen. Also das ist auch irgendwie so schön zu sehen und irgendwie auch erfüllen, dass man irgendwie was macht, was für sie auch was bedeutet. Ja, wie schon erwähnt, ist da der Kontakt auch zu den Eltern ein bisschen enger geworden. Ich glaube, wir sehen das nicht so richtig, was das für Auswirkungen hat auf die Community oder auf die Kinder und dadurch vielleicht auch auf ihre Familien. Also ich habe noch andere Projekte, wo ich auch mit den Mädchen zusammenarbeite oder mit den Kindern. Und ich glaube, für die Jugendlichen ist dieses Kinoprojekt auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges. Und auch, wo sie sich zusammentreffen, auch wenn sie irgendwelche Konflikte haben und sonst vielleicht auf der Straße nicht zusammen rumhängen würden, kommen sie dann trotzdem zu uns und finden ein gutes Miteinander.
Bei den Projekten, die wir bisher gemacht haben oder bei der Arbeit allgemein, die wir mit den Kindern und Jugendlichen machen, es geht uns in erster Linie darum, dass die Kinder und Jugendlichen einen Raum haben, der für sie sicher ist und wo sie auch was Gutes erleben können. Aber für uns ganz wichtig ist auch, dass sie sich in irgendeiner Form auch ausdrücken, künstlerisch. Sei es mit Text, mit Rap, mit Fotos, mit Zeichnungen, mit Maskenbau. Wir haben Verschiedenstes bis jetzt gemacht. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, dass es hoffentlich zumindest zu einer Veränderung der Wahrnehmung führt. Einmal der Selbstwahrnehmung, weil man sich dadurch als jemand erfährt, der was zu sagen hat. Und das ist zum einen, zum anderen aber versuchen wir immer auch die Ergebnisse sozusagen ihrer künstlerischen Verarbeitung nach außen zu tragen. Unter anderem gibt es eine Litfaßsäule in dem Stadtteil, die wir dankbarerweise bespielen können umsonst, wo wir in Form von einer Plakatierung die Ergebnisse der oder die Arbeiten der Kinder und Jugendlichen zeigen können. Das ist auch bei dem Projekt Antirassistische Bilder der Fall. Und dadurch hoffen wir zumindest, dass auch andere BewohnerInnen, NachbarInnen, Nicht-Romnia-BewohnerInnen zu erreichen, um dadurch auch zu zeigen, diese Jugendliche, die sonst so stark kriminalisiert werden und diskriminiert, haben eigentlich sehr viel zu bieten.
Das heißt, es gibt auf jeden Fall nicht nur diese innere Wahrnehmung, sondern auch diese äußere Wahrnehmung, die ihr dadurch erreichen konntet. Ihr arbeitet ja täglich oder nicht täglich, aber ihr arbeitet ja regelmäßig mit den Jugendlichen zusammen. Und gibt es eine Geschichte, die euch so besonders berührt hat oder wo ihr dachtet, wow, das ist wirklich so eine lustige oder eindrucksvolle Anekdote, die ihr gerne noch mit uns teilen möchtet?
Also ganz allgemein berührt es mich immer sehr, wenn die Jugendlichen was von sich zeigen, wenn sie sich öffnen. Es ist auch immer eine Überraschung, also was für Gedanken sie sich machen, mit welcher Aufmerksamkeit sie sich den Sachen widmen, welche Fragen sie teilweise auch haben. Schon gesagt wurde und was mich jetzt zum Beispiel sehr berührt hat, das ist jetzt vielleicht nicht eine besonders schöne Anekdote, dass sie letzte Woche alle gekommen sind, obwohl sie kaum geschlafen hatten. Das fand ich schon sehr bedeutungsvoll.
Ja, definitiv. Und du, Timia?
Ich kann auch nicht wirklich eine Sache rauspicken, aber ich finde es auf jeden Fall immer sehr schön, dass sie so viele kommen und dass es ihnen auch so viel bedeutet, dass sie kommen können und dass es sowas gibt. Was mein Herz immer irgendwie so aufwärmt, ist, wenn sie ankommen, die Bluetooth-Box anmachen und dann ihre Musik anmachen und dazu wird dann auch einfach getanzt und das öfter. Also ich liebe Tanzen, ich liebe Musik und ich liebe es zu sehen, wenn Jugendliche das einfach machen. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn das passiert. Es passiert natürlich nicht jedes Mal. Letzte Woche zum Beispiel ist es auch nicht so viel vorgekommen oder ganz kurz zum Ende. Ja, das ist auch so eine schöne Sache, die einfach irgendwie passiert ist und seitdem auch fast regelmäßig vorkommt, dass sie sich Musik anmachen und das oft auch Musik ist, die wir überhaupt nie gehört haben und alle schon richtig mitsingen können, ja. Und dazu tanzen oder so. Und
sich einfach mal mitreißen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas sehr Schönes.
Und wenn ihr jetzt so eine Veränderung der Gesellschaft herbeiführen könntet, welche wäre das?
Eine Revolution, haben wir gesagt.
Revolution, sehr gut.
Ja, aber um da wirklich konkret zu sein, wäre es sehr wünschenswert, dass sie eine Gleichberechtigung in der Bildung haben, in der Schule diese Erfahrungen nicht mehr machen müssen und dass sie da also auch nicht auf die Förderschule kommen, was Thomas schon erwähnt hat, das ist auf jeden Fall in vielen Fällen absurd. Ja, da würde ich mir auf jeden Fall viel mehr Gerechtigkeit wünschen und ja, dass diese rassistische Linse, die da Lehrkräfte und Fachkräfte Bildung und Soziales haben, sich auf jeden Fall dünner wird oder sogar verschwindet auf jeden Fall. Ja, dass sie keine Diskriminierung in der Schule erfahren, dass sie auf jeden Fall auch ihre Bildung abschließen können, weil das ist in vielen Fällen nicht der Fall. Und auch diese moderne Sklaverei abschaffen, habe ich auch irgendwie überlegt, dass diese Arbeitsweisen, diese strukturellen Probleme, wo Menschen dann in Situationen gedrängt werden, die sie verunmenschlichen irgendwie auch durch diese Arbeit und dass sie ja in Situationen kommen, die wirklich schrecklich sind und die schlimme Auswirkungen haben auf die Kinder und auf Generationen. Mhm. Ja, das wären so meine zwei großen Wünsche erstmal.
Dankeschön.
Ich finde es ganz wichtig, auch sich zu vergegenwärtigen, dass Sintize und Romnia zu den Menschengruppen gehören, die im Nationalsozialismus systematisch vernichtet worden sind. Und vor dem Hintergrund dieser Geschichte und der jahrhundertelangen Diskriminierung, die sie erfahren haben, sie wurden auch bis im 19. Jahrhundert versklavt teilweise, ist es nicht zu fassen, welche Diskriminierung sie heute noch erfahren. In Deutschland auch. Das sollte Deutschland sich nicht leisten können, aufgrund der Geschichte. Und da komme ich aber zu einem Wunsch von mir, was auch mit einer Erfahrung persönlich zu tun hat. Ich habe vor dieser Arbeit mich nicht viel mit der Geschichte der Romnia und Sintize beschäftigt. Und mein Wunsch wäre, dass sich das ändert in der deutschen und europäischen Gesellschaft. Es braucht mehr Bewusstsein für die Geschichte der Diskriminierung von Romnia und für die Lebensrealitäten der Romnia, aber auch für all das, was schon gemacht wurde. Das ist eine unglaubliche Bereicherung. Also es gibt unglaublich tolle Bücher, Filme, Musik von Romnia und das bleibt irgendwie so ungehört, aber es ist für die Gesellschaft, für mich persönlich war es eine unglaubliche Bereicherung und ich glaube, das wäre eine Veränderung in der Gesellschaft, die ich mir wünschen würde.
Vielen Dank für eure Worte und weil es ja auch um ein Filmprojekt geht, was ihr macht, vielleicht habt ihr da auch ein oder zwei Filmempfehlungen oder vielleicht auch einen Film, der super gut bei den Jugendlichen angekommen ist, wo ihr sagen könnt, approved, diesen Film kann man gut und gerne auch Jugendlichen zeigen, wenn es um Thema Antirassismus, Antidiskriminierungsarbeit geht.
Für mich ist es The Green Book. Das ist ein Film, der überraschenderweise irgendwie, ich weiß nicht warum, überraschenderweise, aber es ist irgendwie ein ernsterer Film und hat eine lineare Geschichte, so ein bisschen, die sich durch den Film zieht. Aber der Film kam richtig gut an. Mhm. Und es spricht auch mehrere Sachen an. Also es spricht Rassismus an. Klar, es geht um eine Geschichte in den Staaten, aber es ist trotzdem sehr wichtig zu sehen, wie die Leute umgehen und wie sie vielleicht zueinander stehen oder nicht. Dann ist auch eine Queerfeindlichkeit dabei und das hat's auch thematisiert. Das fanden wir dann auch ganz gut, darüber zu sprechen. Und irgendwie war der Film einfach, ja, ganz gut.
Der ist durch die Decke gegangen.
Ja, der ist irgendwie durch die Decke gegangen und das hat uns überrascht. Das ist auch für alle Altersgruppen. Ich weiß nicht, es hat wahrscheinlich ein FSK für Kinder jetzt nicht unbedingt, aber für ab Jugendlich ist er ganz gut, den kann man gucken, auf jeden Fall. Und die Schauspieler sind auch sehr, sehr gut.
Mhm. Ja, was auch sehr gut ankam, war Gypsy Queen. Das ist ein Film mit einer Romney-Schauspielerin, die auch eine Romney-Protagonistin spielt. Das ist einer der wenigen Filme, den wir zeigen konnten, mit einem Bezug zur Lebensrealität von Romney. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, weil die meisten Filme, die für Jugendlichen zugänglich sind, sind Hollywood-Filme und vor allem von Rassismus und Rassismusgeschichte und Antirassismus in den USA sprechen. Mhm. Aber der Film kam sehr gut an. Und was auch sehr gut dabei war, weil dass es eine weibliche Protagonistin war und dass der auch viele gute Gedanken bezüglich der Diskriminierung, insbesondere von Romney, also von weibliche, nicht nur von Rassismus, sondern auch von Sexismus Betroffene.
Also auch nochmal so eine intersektionale Perspektive.
Genau, rein. Das war sehr gut, kam sehr gut an.
Ja, cool, das nehmen wir mal so mit. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, also für euer Kommen, auch für eure Aufklärung und Arbeit, die ihr mit den Jugendlichen macht. Und ich finde das ganz toll, auch der Ausblick darauf, dass ihr das weiterführen werdet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und als Teil des Aktionsfonds Stark gegen Rassismus euer Projekt vorgestellt habt. Damit wünsche ich euch alles Gute und verabschiede mich.
Vielen Dank auch.
Ja, danke auch für die tolle Unterstützung.
Dankeschön. Das war Stark gegen Rassismus. Aktivismus im Fokus. Für weitere Folgen schaut gerne auf unserer Webseite vorbei www.starkgegenrassismus.de und abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Der Podcast wurde moderiert von Fidelite Niwenshuti Mukwanesa. Der Aktionsfonds Stark gegen Rassismus ist ein Projekt von Citizens for Europe, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein.